habt auf dieser Konferenz diesem Auftrag, den wir als Gemeinde haben, sehr, sehr viel Raum gegeben. Und ich finde das ganz große Klasse, dass wir jetzt eine Einheit haben und nachher, wo es in Römer 9 bis 11 weniger um die Spekulationen geht, weniger darum geht, was ist Israel, was sollte Israel sein, was wird mit Israel sein, was wird, was weiß ich was, wann passieren, sondern dass der Nachdruck auf dem Auftrag liegt. Vielleicht gebe ich euch noch ein kleines bisschen Hintergrund, warum ich das so toll finde. Es gibt ja Leute, die sagen, dass man beim Bibellesen alles finden kann und dass man beim Bibelauslegen alles behaupten kann. Und so, da hört man dann den Satz, man kann aus der Bibel alles herauslesen. Und ich habe so das Gefühl, dass da in Deutschland auch etwas verwässert, wo es gar nicht mehr richtig den Streit gibt oder den, also im positiven Sinn, den Kampf gibt, dass man herausfinden möchte, was will Gott denn jetzt eigentlich von uns? Ich glaube nicht, dass man alles aus der Bibel herauslesen kann. Das heißt, vielleicht kann man es, wenn man die Augen zumacht, wenn man die Bibel als Steinbruch verwendet und von dort einen Vers holt und von dort, dann kann man da schon rausholen, dass da in der Bibel steht, Kain erschlug seinen Bruder Abel und Jesus sagt, geh hin und tue desgleichen. Ja? Also, aber da merkt jeder, da ist irgendwas schief. Ich glaube, dass Gott uns sehr eindeutig sein Wort gegeben hat. Wenn wir es ernst nehmen. Aber da müssen wir ganz oft unsere Vorstellungen, unsere Fragen, unsere Vorzüge auf den Altar legen und abgeben. Also eine Sache ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, die Bibel ist meistens Gespräch, wo Gott jemanden anspricht, jemanden ganz konkreten, in einer bestimmten Zeit in der Geschichte ihn anspricht. Wenn wir hier den Römerbrief sehen, dann ist es ein Brief. Der hat einen Absender, der hat einen Adressaten, der wurde zu einer bestimmten Zeit geschrieben. Und es ist ganz wichtig, dass wir das sehen, dass die Bibel Gespräch ist und übrigens auch zum Gespräch einlädt. Weil Gott Gespräch möchte. Und ich sage das jetzt einmal so konkret, er möchte mit dir sprechen. Deshalb werdet ihr mich auch meistens per Du reden hören in den Predigten. Ich will da niemandem zu nahe treten, aber Gott ist mit mir per Du, wenn ich die Bibel lese. Er hat mich da nie mit Sie angesprochen. Er redet mich auch meistens mit Vornamen an. Habe ich übrigens von Rabbinern gelernt. Den ersten Rabbiner in meinem Leben, ich war damals 18 Jahre, den ich kennengelernt habe, das war der Rabbi, nee, der hieß Professor Dr. Rabbi Aaron Pullman van Beusekom, der kam aus Holland. Ja? Und ich habe dann gedacht, wenn ich so einen Namensschwanz habe, wie rede ich denn jetzt Hochwürden oder Merkwürden oder Durchlaucht oder wie auch immer an? Ja? Und er steht da vor mir und sagt, ich bin der Aaron. Und ich war so richtig gut deutsch erzogen. Das geht doch nicht, ja? Er sagte, meinst du, mein Schöpfer wird mich mit meinen Titeln anreden? Sag Aaron zu mir, du bist der Johannes, ja? Also Gespräch. Es ist übrigens, wenn ihr in eine Judenschule geht, da ist die Hauptsache beim Lernen, dass die zu zweit, zu dritt miteinander sitzen und diskutieren. Ich weiß nicht, ob ihr jemals darüber nachgedacht habt, das, was wir als Deutsche vor allem oder als deutsch geprägte, wenn wir hier Holländer haben oder dann auch Amerikaner sind an dem Punkt, ich habe in Kanada kennengelernt, dass Englisch ein Low German ist, also auch da seid ihr im weitesten Bereich im deutschsprachigen Raum. Die Denkweise ist sehr ähnlich. Was uns wichtig ist, ist die reine biblische Lehre. Richtig? Und das Tolle an der reinen biblischen Lehre ist, die findet er kaum in der Bibel, aber da braucht Gott uns Theologen dazu. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass die reine biblische Lehre von der Art vom Bibelumgang her Irrlehre sein könnte? Wenn sie uns wegführt vom ursprünglichen Wort Gottes, wenn die biblische Lehre so rein ist, dass sie das Bibellesen überflüssig macht? Also ich sage es euch ganz offen, mein Anliegen ist, euch zur Bibel zu bringen. Und wenn ihr nach so einem Vortrag sagt, jetzt muss ich da nochmal selber reinsteigen und mir das angucken, irgendwas hat da nicht gestimmt, dann habe ich Erfolg gehabt. Und deshalb könnte es sein, dass bei meinen Vorträgen immer so eine Prise Irrlehre drin ist. Ja? Also es darf nicht zu viel sein, sodass ihr das gleich merkt. Es muss so eine ganz kleine Prise sein, sodass ihr nachher nochmal hergeht und sagt, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie das eigentlich ist. Wenn der Paulus sagt, wenn der Apostel Paulus sagt, dass sein eine Erkenntnis Stückwerk ist, Puzzleteilchen, dass er wie durch einen Spiegel sieht, das heißt verzerrt, nicht klar. Ihr lieben Geschwister, wie viel mehr ich. Und deshalb vertraut mir nicht zu sehr, ja? Sondern geht und alles, was ich tue, soll euch zur Bibel hinbringen. Und wisst ihr was? Es geht darum, dass du ins Gespräch mit dem Vater kommst, nicht von mir was lernst. Das ist das Wichtige. Und wisst ihr, wenn unsere Theologie etwas ist, wo wir uns Gedanken machen über die Bibel und über Gott, und wenn wir dann alles ganz genau dogmatisch wissen, dann haben wir das Eigentliche oft nicht begriffen. Vor ein paar Monaten habe ich ein Buch gelesen von einem befreundeten Rabbiner, und der schreibt dort, dass Theologie die höchste Form der Anbetung ist. Und zwar deshalb, wenn wir Theologie so machen, wie Gott das will, dann bedeutet das, dass wir seine Gedanken ernst nehmen und dass wir uns aufs Gespräch mit ihm einlassen. Das heißt nicht, dass jetzt alles möglich ist. Bitte nicht missverstehen, ja? Aber es ist tatsächlich so, jedes Gespräch sieht anders aus. Und jede Beziehung, die wir hier haben, jede Ehe, die wir leben, ist anders. Und jede Beziehung, also jeder Einzelne von euch mit dem Vater hat, ist anders als meine Beziehung mit ihm. Ich möchte euch einladen, dass wir Bibelarbeit noch viel mehr als Gespräch mit dem Vater machen. Und Vater, wir wollen dich einladen. Ich möchte es hier ganz bewusst noch einmal tun, dass du in unsere Mitte trittst und dass du uns jetzt in diesen 40 Minuten, die wir haben, dass du uns das mitgibst, was dir auf dem Herzen liegt, nicht was ich mir vorgestellt habe. Und Vater, vielleicht ist es bei ganz unterschiedlichen Menschen hier, sind es unterschiedliche Dinge. Ich bitte dich einfach, dass wir diesen objektiven Blick, diesen Blick von außen, diesen Blick, der sich nicht berühren lassen möchte, dass wir den verlieren und dass wir uns mit hineinnehmen lassen in das Gespräch mit dir. Herr, rede du jetzt. Lass uns ganz still werden. Amen. Also wenn jetzt jemand hier ist, der etwas über Israel erfahren möchte, es könnte sein, dass er auf dem Holzweg seid. Weil, versteht, das geht so, also Jesus tritt dem Petrus entgegen und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Achtet mal drauf, er sagt nicht, man sollte mich lieb haben. Oder ich liebe alle Menschen, der Satz kommt nirgends in der Bibel vor. Und alle Menschen müssen mich lieben. Sondern er fragt den Petrus ganz gezielt, Petrus, hast du mich lieb? Und dann, als Jesus endlich zufrieden ist, da am Ende vom Johannesevangelium, und Petrus dann frei ist zu fragen, was ihm auf dem Herzen liegt, sagt er, und Herr, was ist mit dem Johannes? Und wisst ihr, was Jesus da sagt? Was geht's dich an? Es könnte sein, dass an vielen Stellen Jesus zu uns sagt, was geht es dich an, wenn ihr jetzt ganz genau wissen wollt, was mit Israel los ist. Aber wenn wir kommen und sagen, Herr, was ist dein Auftrag für mich? dann denke ich, bekommen wir Antworten. Und da möchte ich euch ganz viel Mut machen. Ihr werdet vielleicht merken, das geht jetzt über diese Stunde hinaus. Es gibt noch eine andere Sache, wenn wir Bibel verstehen wollen, die ganz, ganz wichtig ist. Das habt ihr vielleicht vorhin bei meinem doofen Beispiel mit Kain und Abel und mit Jesus da schon gemerkt. Ja? Da habe ich wirklich am Anfang und vom Ende der Bibel zwei Verse gnadenlos aus dem Zusammenhang rausgerissen. Wir machen das meistens intelligenter, ja? Dass es nicht so schnell auffällt. Aber es ist eine ganz wichtige Sache. Und ich habe einige Jahre mit dem Rabbi zusammen gelernt und der hat mich da regelrecht geprügelt, wenn ich mit meinen christlichen Ideen kam und hat gesagt, Johannes, wo steht es? Und dann stimmt das vom Zusammenhang her. Der Zusammenhang war ihm ganz, ganz wichtig, dass wir beim biblischen Text einen Gedankengang mitgehen und nicht irgendwo die Bibel als Springbrett benutzen, um in alle Richtungen wegzuspringen, ja? Also wenn wir jetzt den Römerbrief haben, möchte ich euch nochmal den Zusammenhang sagen und wir steigen jetzt miteinander ein, wenn es um den Auftrag geht in Römer 10, Vers 13. Aber wir müssen wissen, wo der Paulus herkommt. Er hat in Römer 1 bis 8 diese Grundlage gelegt, dass mich nichts trennen kann von der Liebe, die im Messias Jeshua ist. Ja? Von dieser Liebe Gottes. Nichts kann mich trennen. Und ich habe euch gestern Abend gezeigt, dass er uns da manchmal stretcht, dass er uns so richtig plagt mit dem, dass er so von einem Extrem ins andere geht. Der nächste Punkt, den er in Römer 9 macht am Anfang, das ist, dass er uns seine Liebe zu Israel zeigt. Und ihr habt das schon gemerkt, das ist unbegreiflich. Wenn das ein Vorbild ist, können wir nur auf die Knie gehen und sagen, Vater, nimm meinen armen Verstand und hilf mir so zu lieben. Und dann kommt die zweite Sache, die Paulus sagt, und das habe ich gestern Abend auch kurz angesprochen, angerührt. Das ist in Römer 9, Vers 4 und 5, der Reichtum Israels. Also dieser Satz, dass die, um die es jetzt geht, die sind Israel, die sind Israeliten. Und ich habe etwas länger gebraucht mit der Sohnschaft, habe dann auf die Herrlichkeit angesprochen, aber all die anderen Reichtümer, die danach kommen. Also die zweite Sache, die der Paulus klar macht, ist der Reichtum Israels. Und dann macht er im Rest von Kapitel 9 eine dritte Voraussetzung klar, die wäre ganz, ganz wichtig, da können wir mal eine eigene Konferenz drüber machen. Ja, das ist die Souveränität des lebendigen Gottes. Das ist übrigens eine Sache, die bei uns überhaupt nicht selbstverständlich ist. Für uns Christen ist Gott in der Regel so etwas Ähnliches wie eine Erlösungsmaschine. Und wenn wir ganz tief vom Humanismus geprägt sind, dann heißt es, der Mensch steht im Mittelpunkt und Gott dient dem Menschen. Die biblische Botschaft ist eine andere. Die biblische Botschaft ist, dass Gott tatsächlich Gott ist und er hat uns geschaffen, um ihm zu dienen. Übrigens, er hat uns auch erlöst, um uns frei zu machen für einen Auftrag, der ihn verherrlicht. Und das Ziel ist letztendlich immer die Ehre Gottes. Und das ist die Botschaft von Römer 9, Abvers 6 bis zum Ende des Kapitels. Da geht Paulus in 5 Schritten, zeigt er das. Und da kommen knallharte Sachen vor. Also einmal, dass er so uns an den Kopf knallt, den Jakob habe ich geliebt, aber den Esau habe ich gehasst. Ich sage es euch ganz offen, da gibt es Stellen drin, die spannen auch mich furchtbar. Ich kann euch die nur nacherzählen, weil ich meine Verpflichtung eingegangen habe, dass ich mich am Wort Gottes orientiere und nicht meine christliche Dogmatik oder Theologie draus mache. Mir tut es genauso weh wie euch, dass in der Bibel nirgends steht, dass Gott alle Menschen liebt. Aber es steht drin, dass er den Esau hasst. Und da schlagen die Kommentare jetzt auch Kapriolen, um zu zeigen, dass der Paulus nicht gemeint hat, was er geschrieben hat, ja? Und dass das Hassen da bedeutet, dass er ihn weniger liebt und eigentlich liebt er ihn auch und hat ja den Jakob nur geliebt, der hat den Jakob nur geliebt, weil er den Esau liebt und versteht ihr, da kann man Kapriolen schlagen, anstatt es einfach stehen zu lassen. Übrigens, die Diskussion war schon beim Paulus da. Der Paulus knallt seinem Leser dann oder seinem Gesprächspartner hin: Mensch, wer bist du eigentlich? Du bist ein Stück. Soll ich euch sagen, dass er es versteht? Du bist ein Stück Dreck in der Hand von Gott. Und er knetet dich. Und wenn es was wird, was er sagt, als probier es mal anders, mach das anders. Und das ist allein in Gottes Hand, aus dem einen eine Vase zu machen, aus dem selben Stück Klumpenton. Ja? Eine Vase zu machen, aus dem anderen einen Nachttopf. Genau. Ja, im Schwäbischen sagen wir Scheißhäfele. Das klingt nicht so. Ja, das versteht er. Aber da merkt er, das darf man in der Gemeinde nicht sagen, solche Worte. Ja? Aber das ist genau die Sache, da kommt was hoch. Ja, aber darf er? Er darf das. Ich sage euch jetzt was ganz, ganz Kurzes. Wenn Gott tatsächlich Gott ist, wenn er so souverän ist, dass er in keiner Weise verpflichtet ist zu irgendetwas, und wenn wir dann sehen, das ist der Vater, der vor dir, und jetzt muss ich wieder du sagen, ja, und einen von euch nehmen, ich weiß nicht wen, dass der Vater so vor dir auf die Knie geht und sagt, ich gebe alles, um dich zu erlösen. Dann wird es plötzlich atemberaubend größer. Und versteht er, wenn die biblische Botschaft ist, dass Gott dich liebt und ihr plötzlich merkt, dass Gott alle liebt, steht nirgends drin, aber wenn es drin stehen würde, dann wäre ja Liebe nicht mehr Liebe. Stellt euch mal vor, ein Mann sagt, ich liebe alle Frauen. Das wird ziemlich unmoralisch, oder? Das ist immer ein Mann mit einer Frau. Liebe hat immer was Exklusives. Und das ist das Faszinierende an dieser Botschaft, aber da gehe ich jetzt nicht näher rein. Ich wollte ja weiterkommen, ja? Also das erste war Paulus Liebe zu Israel, das zweite war der Reichtum Israels, das dritte ist die Souveränität Gottes. Und jetzt kommt noch eine vierte Sache, am Anfang von Römer 10 in den Versen 1 bis 13, da wird ganz klar gesagt, es gibt nur einen Weg zum Vater, es gibt nur einen Heilsweg, wenn ich das theologisch sage. Und das ist ja ist interessant, dass der Paulus das irgendwie schon gespürt hat, wenn es um Israel geht. Da fangen dann die Theologen an zu sagen, ja, vielleicht gibt es einen anderen Weg für den, einen anderen Weg für den und jeder wird nach seiner Fasson heilig oder selig oder wie auch immer. Ja? Paulus sagt hier ganz klar, es gibt nur einen Weg. Und in Römer 10, im Vers 13, kommt er zu diesem Schluss: Nur wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Es gibt keine andere Möglichkeit, sich selbst zu erlösen. Alle Selbsterlösungswege oder Versuche sind Irrwege. Ganz gleich, um was es dabei geht. Es ist übrigens interessant, wenn ihr die gegenwärtige Lage in Deutschland anguckt, wie tief dieses religiöse Bedürfnis, sich selbst zu erlösen, und dieser Wahn, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll, ich weiß gar nicht, ob ihr das merkt, wie das in dieser ganzen Klimaerhitzungsdiskussion drinsteckt. Da haben die Deutschen ein Grundproblem entdeckt, in dem die Welt steckt, und natürlich können wir es machen. Und dann gibt es auch eine Messiasfigur, die da kommt. Die darf nur nicht aus dem Mittelmeerraum kommen, die muss von Norden kommen. Und versteht ihr, das ist verrückt, wie diese uralten Modelle ein ganzes Volk wieder packen und wehe, man redet dagegen. Jetzt bitte missversteht mich nicht. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung für die Schöpfung, aber wir müssen uns einmal vor dem verantworten, der diese Schöpfung geschaffen hat. Nicht vor unserer jungen Generation. Also nicht, dass ihr meint, wir können jetzt alles machen, was wir wollen. Ja? Das ist nicht deine Botschaft und auch nicht die Botschaft der Bibel. Aber dieser Selbsterlösungswahn, damit kann die Bibel gar nichts anfangen. So, und jetzt setzen wir genau hier an in Römer 10, Vers 13. Und das Wichtige ist, dass wir Kontext sehen. Oh, das muss ich euch noch erklären. Jetzt gibt es doch noch zwei Dinge, die ich euch erklären muss, bevor wir in den Text reinsteigen. Das eine ist, dass mit dem Kontext, dass ein Gedanke nach dem anderen kommt. Ja? das ist im jüdischen Denken ganz wichtig. Und ihr könnt eigentlich keinen Bibeltext verstehen, wenn ihr nicht reingeht und fragt, was stand davor, was steht danach. Ihr werdet es hier in den nächsten Versen jetzt ganz deutlich merken. Stellt euch vor, wenn ihr mit so einem Bibeltext umgeht, stellt euch einen Fluss vor und ich möchte von einem Ufer ans andere kommen. Die Bedingung ist, ich komme trockenen Fußes rüber, es gibt aber keine Brücke. Und was wir jetzt machen, ist, wir legen einen Stein nach dem anderen in den Fluss. Und ihr müsst trockenen Fußes rüberkommen, ja? Und dann müsst ihr auf den ersten Stein gehen, auf den Stein A, dann auf den Stein B, dann auf den Stein C, ja? Und genauso ist der Text aufgebaut. Und was ihr machen müsst, ist, um eine Brücke zu bekommen, ihr müsst immer so überlegen, welcher Gedanke führt von Stein A zu Stein B, zu Stein C, zu Stein D. Und dann merkt ihr, der Text hat nur eine Meinung und er hat ein Ziel. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das sehen. Also ich werde euch hier durch diese Steine nehmen, etwas schneller dann nachher. Ich werde bei einem Stein, beim ersten Stein jetzt etwas länger aushalten. Aber da müssen wir noch was anderes beachten, was ganz wichtig ist, wenn wir die Bibel verstehen wollen. Und zwar müsst ihr da beachten, die Unterscheidungen, die Gott von Anfang an gemacht hat. Wir leben heute in einer Zeit, wo alle Unterschiede eben gemacht werden. Wir leben in einer 2000 Jahre alten theologischen Tradition, die den Unterschied zwischen Israel und den Völkern eben macht. Und die sagt, es gibt keinen Unterschied mehr. Und unsere Gesellschaft um uns herum hat den logischen Schluss gezogen und hat gesagt, es gibt auch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und heute, habe ich mir sagen lassen, müssen sich die Buben und Mädchen in Deutschland im Kindergarten aussuchen, ob sie jetzt Bub oder Mädchen sein wollen. Ich weiß nicht, versteht ihr als Gesellschaft, was wir da kaputt machen, wenn wir diese Unterschiede eben bügeln, die Gott am Anfang geschaffen hat? Übrigens, wenn wir Schabbat feiern, feiern wir den Unterschied und dass Gott Unterschiede setzt. Dass er in der Schöpfung Unterschied setzt zwischen hell und dunkel, zwischen Tag und Nacht. Und es geht dann immer weiter zwischen Mann und Frau. Und in seiner Heilsgeschichte macht er dann einen Unterschied zwischen Jude und Nicht-Jude. Und es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir ein Ja finden zu dem, wer, wie ich geschaffen bin. Das gilt für die Ehe. Und es gilt fürs Bibellesen und es gilt für unseren Stand als Israel oder Nicht-Israel. Wer da dran rumgrubelt, sage ich jetzt mal, und meint, er könnte mit irgendwelchen Genen oder irgendwelchen Abstammungstheorien da was verändern und wäre dann plötzlich anders da, der gerät nur in eine riesen Identitätskrise. Fragt einfach, wie bin ich aufgewachsen? Und dann wisst ihr, ich meine, es gibt wahrscheinlich keinen Deutschen, der keine jüdischen Gene hat, ja, weil wirklich die Juden hier schon so lang sind. Aber wenn ihr mal ins Neue Testament reinguckt, dann werdet ihr merken, mit den Genen hat das Neue Testament sowieso nicht so, sonst wären die beiden Abstammungsstammbäume von Jesu schlicht und einfach Quatsch, ja, weil sie beide auf den Josef zugehen. Jetzt bitte passt auf, da steht ein Fettnäpfchen, in das ihr reintreten könnt. Welche Gene hatte Jesus von Josef? Und da ist jetzt nicht der Stammbaum falsch. Wenn ein Germane gemacht hätte, wäre er anders. Sondern wir müssen unser Denken, dem biblischen Denken, unterordnen und sagen, Herr, ich will von dir denken lernen und will mich da einordnen. Und dann merkt er, das läuft anders. Wenn ich als Schwabe aufgewachsen bin, dann bin ich nicht Jude. Und dann habe ich hier einen Text und wir haben jetzt den, soweit ich weiß, den einzigen Text in der Bibel, der ausdrücklich an Nichtjuden gerichtet ist und über die Predigt an Israel redet. Das ist ein ganz wichtiger Text, wenn es um unseren Auftrag geht, was Predigen betrifft. Und jetzt passt auf, der erste Stein, den der Paulus hier in den Fluss reinlegt, das ist ein fünffacher Kettenschluss. Paulus stretcht unser Hirn manchmal ziemlich. Und er erwartet, dass wir mitdenken. Was er macht ist jetzt, und ich bin jetzt in Römer 10, Vers 14, er sagt, er geht aus vom Ufer. Das Ufer war, habt ihr noch im Hinterkopf, ja? Nur wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Es gibt nur einen Weg zum Vater. Und davon geht er jetzt aus und sagt, aber wie können Sie jemanden anrufen, wenn Sie nicht glauben? Also, dass ich das jetzt mal so sage, dass ihr es versteht. Wie kann ich zu jemandem kommen und sagen, bitte hilf mir, wenn ich keine Beziehung mit dem habe? Glauben heißt nicht, dass ich was theologisch gefressen habe, sondern Glauben heißt, dass ich eine Vertrauensbeziehung mit ihm habe, die von Treue geprägt ist. Ist logisch, ja? Man kann jemanden nicht anrufen, zu dem man kein Vertrauen hat. Jetzt passt auf, jetzt kommt ein zweiter Kettenschluss. Wie aber sollen Sie mit jemandem eine Vertrauensbeziehung haben? Wie sollen Sie an jemanden glauben, von dem Sie nie gehört haben? Ist auch logisch. Paulus macht hier was mit uns. Der dritte ist, wie aber sollen Sie hören ohne Prediger? Auch logisch, richtig? Und jetzt kommt das fünfte. Und der Paulus sagt, das fünfte, was ich euch jetzt so sage, ist genauso logisch wie 1, 2, 3, 4. Wie soll jemand predigen, wenn er nicht gesandt wurde? Jetzt muss ich euch sagen, das Wort predigen, das hier verwendet wird, ist nicht das, was heute oft Predigt genannt wird. Also bei uns heißt Predigt in Deutschland, dass einer, der sich eine Woche lang vielleicht darauf vorbereitet hat, dann am Sonntagmorgen dasteht und euch 20 Minuten erzählt, was er sich denkt, wenn er einen Text liest, im besten Fall, oder was er denkt, was gerade wichtig ist. Und dann könnt ihr darüber diskutieren, könnt es für richtig oder gut halten. Oder vielleicht war es ja auch so langweilig, dass er sagt, jetzt besser nach Hause gehen und ein gutes Sonntagsmittagessen haben. Ja? Das Wort, das hier verwendet ist für Predigen, ist ein anderes Wort und hat einen anderen Sinn. Im Griechischen steht hier das Kerissen, da steht der Kerix dahinter. Und wenn ich das direkt übersetze ins Deutsche, dann wäre das der Herold. Der Herold ist derjenige, der vom Kaiser, das war das Ursprüngliche, die Aufgabe bekommen hat, dem Volk den Willen des Kaisers zu verkündigen. Und da seht ihr jetzt, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass ein Prediger, ein Herold gesandt ist. Dass der Kaiser gesagt hat, ich will den Mann, komm her, sag den Leuten 1, 2, 3. Also es ist nicht entscheidend, ob der Recht hat oder Unrecht hat. Es kann ja sein, dass der Kaiser Unrecht hat, dann wird der Herold weiter sagen, was der Kaiser gesagt hat, auch wenn es Unrecht ist, richtig? Das Entscheidende bei diesem Bild ist, dass der Herold gesandt ist. Die Person des Herold, dass ihr jetzt sagt, dem sein Bart ist zu lang, ja, oder der hat zu wenig Haare, oder also ein Herold muss mindestens 2 Meter groß sein, alles was drunter ist, glaube ich nichts. Ja. Versteht ihr, es ist alles zweitrangig. Entscheidend ist, dass der Kaiser gesandt hat. Und wenn einer kommt und als Volk sagt, also der Herold, der war übrigens ein Afrikaner, wie kann ich einem Afrikaner hören? Ich bin zwar nicht rassistisch, aber also der muss schon blond und blauäugig sein, ja? Versteht ihr? Letztendlich ist beim Herold die Frage, dass er sagt, was der Kaiser sagt, und letztlich steht der Adressat, das Volk, vor dem Kaiser. Was gefragt ist bei der Botschaft eines Herold, ist nicht, ob man sie gut oder schlecht findet oder ob sie richtig oder falsch ist, sondern was gefragt ist, ist Gehorsam. Wenn wir dieses Prinzip, dieses Botenprinzip, das der Paulus hier anspricht, wenn wir das in unsere Welt hineinholen wollen, dann haben wir das noch am ehesten mit dem Beruf des Botschafters. Also wenn einer Botschafter ist von einem bestimmten Land, dann muss er in diesem Land akkreditiert sein. Was aber noch wichtiger ist, ist, dass er von seiner Regierung entsandt wurde. Der muss einen Auftrag haben. Und was dann wichtig ist bei so einem Botschafter, ist nicht, was sich der Botschafter selber denkt, was er erfahren hat, was er richtig oder falsch findet, ob er jetzt der politischen Meinung seiner Regierung ist oder nicht, sondern was entscheidend wichtig ist, er repräsentiert die Regierung und er hat das weiterzugeben. Und es kommt ein ganz wichtiges Prinzip dazu, ohne etwas dazu zu tun und ohne etwas davon wegzunehmen. Versteht ihr, wo hier das Predigen, wie wir es verstehen, dass ein Pfarrer oder ein Pastor am Sonntagmorgen seine Gedanken erzählt, total anders ist von dem, was der Paulus hier im Auge hat? Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum das absolut zwingend und absolut logisch ist, dass ein Verkündiger, ein Prediger, ein Herold gesandt sein muss. Daran hängt alles. Die Frage ist, wie kann einer predigen, wenn er nicht gesandt ist? Oder das nicht sicher weiß? Oder nicht sicher weiß, was er zu sagen hat? Oder da eine Diskussion besteht? Das ist der allererste Punkt, den Paulus sagt, wenn es um die Predigt an Israel geht. Und das ist die große Frage, bist du, wenn du an Israel predigen möchtest, bist du gesandt? Ihr müsst jetzt eines ganz klar sehen, wenn ihr durch die Bibel durchgeht und diesen Begriff übrigens im Hebräisch, im Griechischen steht da der Begriff Apostolos. Das ist im Lateinischen der Missionar. Dass einer ein Missionar ist, und da gibt es ja den schönen Satz, der manchmal verkündigt wird, auch von Kanzeln, dass jeder Christ ein Missionar ist. Und ich sage euch ganz klar, das ist Quatsch. Nach der biblischen Aussage ist nicht jeder automatisch ein Missionar. Genauso wenig, wenn er den griechischen Begriff nimmt, dann merkt er, dass es problematischer wird, wenn er kommt und sagt, jeder ist ein Apostel. Da merkt ihr übrigens, dass wir hier was mit unserer Sprache machen. Das funktioniert so nur im germanischen Sprachraum. In dem Augenblick, wenn er ins Mittelmeer geht, dann habt ihr, da müsst ihr andere Worte verwenden und da funktioniert es schon nicht mehr. Und das hängt damit zusammen, dass wir eben aus dem Lateinischen, aus dem Griechischen Anleihen machen können und die dann theologisch einordnen. Eine Notwendigkeit ist keine Sendung. Also wenn ihr seht, die Juden sind ungläubig, die brauchen Jesus. Übrigens, ihr habt sowas, da kommt das Wort Apostolein auch vor, am Ende von Matthäus 9, da sieht Jesus, dass die Felder reif sind zur Ernte. Und was sagt er dann zu seinen Jüngern? Ihr kennt die Stelle, ja? Dann sagt er zu seinen Jüngern, Leute, überlegt, wie viele Leute da jede Nacht sterben ohne Jesus. Geht und missioniert sie. Jesus ist hier ganz, ganz bescheiden und überlegt euch, der Messias selbst sagt zu seinen Jüngern, nicht krempelt die Ärmel hoch und gründet eine Missionsgesellschaft, ihr wisst, was die brauchen, ihr seht, die Felder sind reif zur Ernte, geht und gebt sie ihnen. Sondern der Herr Jesus sagt, das ist am Ende von Matthäus 9, er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ihr Lieben, ich glaube, dass unser Problem heute nicht ist, dass wir nicht genug Missionare haben. Ich glaube auch nicht, dass unser Problem ist, dass wir zu wenige Pfarrer oder Pastoren haben. Ich glaube, dass wir zu viel Verkündiger haben, die nicht gesandt sind. Es kommen immer wieder junge Leute zu mir und sagen, Johannes, ich möchte den Juden das Evangelium bringen, was soll ich machen? Wenn ich nicht viel Zeit habe, dann sage ich ihnen, mach's wie der Jona, lauf weg in die andere Richtung. Ja, und wenn Gott dich tatsächlich dort haben möchte, dann hat er auch heute noch genug Walfische, die werden dich in die richtige Richtung kotzen. Das steht dort im Hebräischen. Aber versteht ihr, das größte Problem heute ist nicht, dass nicht genug Leute predigen, sondern dass die ganze Welt nach Israel kommt und jeder weiß genau, was Sache ist. Nicht nur im religiösen Bereich, sondern vielmehr noch beim Friedensprozess oder bei anderen Dingen. Und alle meinen, sie müssen sagen. Und wenn ihr dann fragt, wer ist da gesandt, dann wird es plötzlich peinlich. Geht mal durch die Bibel durch nach diesem Botenprinzip und dann werdet ihr merken, dass in Jeremia zum Beispiel Gott sich wundert. Also da sehe ich richtig, wie Gott sich am Kopf kratzt und sagt, die gehen da und verkündigen, aber ich habe sie nicht gesandt. Er sagt nicht, ob es richtig oder falsch ist. Übrigens in Matthäus 7 kommen Leute, die sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben und Kranke geheilt? Und Jesus sagt, nee, die sind alle nicht gesund geworden und die Geister sind nicht ausgefahren. Vielleicht haben sie es gemacht. Aber was dort das Ernste ist, dass Jesus vor ihnen steht und sagt, ihr habt den Willen nicht getan meines Vaters im Himmel. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung ist, an der wir nicht einfach und schnell vorbeigehen sollten. Dass wir fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Vergesst es, was man tun sollte. Und ich sage euch noch eins, wenn ihr Konjunktiv verwendet, das ist ja auch so eine deutsche Masche, was wäre, wenn, ja, ich kann euch eins sagen, im Hebräischen gibt es gar keinen Konjunktiv. Deswegen kommen viele Israelis so manchmal so etwas brutal rüber. Das war sehr brutal für meinen Vater, der Preuße ist und der gerne hätte, dass seine Enkel sagen, Opa, wärst du bitte so freundlich, könntest du mir die Butter geben? Und versteht ihr, das sind Sätze, die strotzen vor deutschen Konjunktiven. Jetzt sind seine Enkel aber in Israel aufgewachsen, die können Deutsch, ja, aber die übersetzen dann aus dem Hebräischen ins Deutsche und da kommt dann raus, Opa gibt die Butter. Ja? Das Problem ist, dass das, und die Enkel verstehen gar nicht, die Botschaft ist doch klar, oder? Was hat der Opa? Der Konjunktiv fehlt. Schaltet mal Konjunktive aus und ihr werdet mit Gott in eurem Gebet viel klarer kommen. Weil Gott Hebräisch tickt. Sagt ihm, was er wollt. Und dann sagt, ja, Herr, mach's. Und umgekehrt, sag mir, was du willst. Nicht, was ich machen sollte, wenn es denn möglich wäre. Sondern, Herr, was willst du, dass ich tun sollte? Nee. Was willst du, dass ich tun soll? Und zwar jetzt. Passt aber auf, es könnte sein, dass er Antworten kriegt. Gott mag es, wenn wir die Konjunktive weglassen. Jetzt passt mal auf, ich möchte euch noch ein paar Schritte zeigen, die der Paulus, also so ein paar Steine, die er jetzt reinlegt. Die Frage ist doch, die jetzt hochkommt, ja, woran erkenne ich, dass ein Botschafter gesandt ist, ja? Und guck mal, der nächste Stein, der im Fluss steht, übrigens die Fragen sind das ganz Wichtige, wenn ihr einen Text verstehen wollt. Mich hat mein Rabbi immer gefragt, welche Frage beantwortet das Nächste? Und das ist tatsächlich die Frage, woran erkennen wir Botschafter? Und seht mal, da wirft jetzt Paulus einfach nur einen Stein rein, einen Bibelvers uns an den Kopf. Der stammt aus Jesaja 52, Vers 7. Und da heißt es, wie geschrieben steht, wie angenehm sind die Füße derer, die als frohe Botschaft Gutes verkündigen. Und wenn ich, da müsste ich euch jetzt reinnehmen, ja, und da müssten wir jetzt reinsehen, da stellen wir zum Beispiel fest, das ist eine gute Botschaft. Habt ihr euch schon mal überlegt, dann, das ist der einzige Text, wo es um die Botschaft an Israel geht, von Nichtjuden. Also ich sage es euch gleich, alle christlichen Botschafter, die zu Israel kommen und eine Schreckensbotschaft haben, sind hier disqualifiziert. Also alle, die kommen und sagen, auf Israel kommt das Schlimmste noch zu. So die Drangsal Jakobs und aber ich meine, das ist ja alles, wir können darüber reden, weil ich werde ja vorher entrückt, gell? Ist ja alles okay. Also, versteht ihr? Und wie schlimm wird es sein, wenn alle Völker gegen Israel gehen? Und dann Gog und Magog und Harmageddon, ja? Leute, haltet's Maul, wenn ihr nicht berufen seid. Ihr werdet euch dafür verantworten müssen. Und die Botschafter, die kommen, guck mal hier, das strotzt nur. Wie angenehm sind die Füße derer, die frohe Botschaft. Und nicht nur frohe Botschaft, das Gute verkündigen. Ich verrate euch etwas, wenn ihr die Botschaft der Propheten versteht, dann ist es das Gute, das Gott an Jerusalem tun wird, an dem die Welt erkennen wird, dass der Herr ist. Und nicht das Schlimme und nicht das Schreckliche. Ihr könnt jetzt aber weiterkommen. Also gibt es ja Leute, die kommen und nach Israel und sagen, Leute, wir haben euch jetzt was ganz Neues zu verkündigen, was nie da gewesen ist. Und das Interessante ist, der Paulus sagt hier, nein, geht zurück zum Jesaja. Das ist eine uralte Botschaft. Ich möchte euch da Mut machen, diesen Stein mal noch mehr zu analysieren. Aber ich gehe mal einen Schritt weiter. Der nächste Stein, den Paulus jetzt in den Fluss legt, er guckt sich das jüdische Volk an. Und ich bin jetzt im Vers 16 und da sagt er, aber nicht alle haben der frohen Botschaft gehorcht. Also sagt er, okay, das sind jetzt Botschafter, die sind gesandt, die verkündigen das Gute. Und dann guckt das jüdische Volk an und sagt, ja, die sind aber ungehorsam. Und der nächste Stein ist jetzt wieder ein Bibelvers. Und zwar aus Jesaja 53. Oh, was ich vergessen habe, euch zu sagen, wir müssten bei den ganzen Bibelversen, die der Paulus da sagt, jetzt um die Brücke zu verstehen, immer sehen, in was für einem Zusammenhang sind sie. Übrigens, ihr werdet dann feststellen, in Römer 9 bis 11 legt Paulus den Jesaja aus. Jesaja ist das Buch, das am meisten zitiert wird, dort in Römer 9 bis 11. Jesaja 53, ihr wisst, um was es dort geht? Um den leidenden Gottesknecht? Ja? Das ist der Zusammenhang, der hier reinkommt. Da müssen wir jetzt zurückgehen und das Ganze, den Text dort sehen. Aber was der Paulus jetzt feststellt, und das ist der nächste Stein, er sagt, Mensch, das sagt ja schon der Jesaja, Herr, wer hat unserer Botschaft Vertrauen geschenkt? Er sagt, ich hab's ja damals schon gesehen. Es steht ja schon in der Bibel. Da kommen Botschafter, die predigen, die sind gesandt. Es ist eine gute Botschaft, es passt alles, aber das jüdische Volk glaubt nicht. Und zwar genau da glaubt es nicht, wo es um den Messias geht, um den leidenden Gottesknecht. Also das sollt ihr euch nicht erstaunen, dass sie da nicht glauben. Und ich möchte noch zwei Steine weitermachen. Der nächste Stein ist, dass er sagt, Leute, es gibt ein Prinzip, und ich bin jetzt im Vers 17, er sagt, Glaube entsteht, und das steht jetzt bei euch wieder aus der Predigt, richtig? Da ist jetzt aber im Griechischen ein anderes Wort als vorher. Vorher war der Nachdruck auf den Prediger und auf der Berechtigung, die er braucht, um was weitersagen zu können. Hier jetzt ist ein ganz anderes Wort. Hier ist es die Akoe. Hier ist es die gehörte Botschaft. Und was er sagt, also der Glaube, wenn ein Mensch Glaube hat, dann entsteht er aus dem Hören der Botschaft. Die Verkündigung aber, die Botschaft, kommt durch das Wort des Messias. Das ist der nächste Stein. Ja? Übrigens, an diesem Stein springen jetzt ganz viele ins Wasser, sagen, Hurra, wir dürfen das Evangelium in Israel verkündigen. Guckt, die glauben nicht. Guckt, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, also haut rein, verkündigt ihnen das Evangelium. Ich habe nichts dagegen, dass er das Evangelium verkündigt, bitte nicht missverstehen. Aber aus diesem Text könnt ihr es nicht rausholen. Denn jetzt kommt der nächste Stein, den der Paulus ins Wasser wirft. Und denkt dran, der Zusammenhang ist entscheidend. Und guckt mal, was die in Vers 18 die nächste Frage ist, die der Paulus fragt. Er sagt, ich muss jetzt aber fragen, haben Sie etwa nicht gehört? Also Sie glauben nicht und der Glaube kommt aus der gehörten Botschaft. Jetzt ist die logische Frage, ja, haben Sie es dann nicht gehört? Jetzt hätte ich gern von euch die Antwort darauf, was da steht. Manche von euch haben die Bibel offen. Das ist Römer 10, Vers 18. Mir ist wichtig, dass ihr das selber seht. Was steht da? Wie beantwortet Paulus die Frage? Sagt er, nein, sie haben es nicht gehört, geht hin und sagt es ihnen? Er sagt, ja, gewiss. Habt ihr das? Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Also wer Römer 10, Vers 17 gebraucht, um zu sagen, wir müssen hin und die Juden missionieren, der arbeitet wie ich vorher mit Kain und Abel und Jesus. Der reißt etwas aus dem Zusammenhang. Der Zusammenhang geht hier in eine ganz andere Richtung. Paulus sagt, sie haben gehört. Und es ist jetzt ganz, ganz wichtig. Leute, ich mache hier keine dogmatischen Aussagen, sondern ich versuche euch etwas zu trainieren, dem Text zuzuhören und mit Texten, die für mich das Wort Gottes sind, aus diesen Texten zu lernen. Und ihr werdet merken, wenn ihr dem jüdischen Volk begegnen wollt, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht nur auf der Lippe sagen, ich glaube der Bibel, aber die gucken dann vielleicht mal, nachdem wir was gesagt haben, rein und merken, oh, der Text sagt ja was ganz anderes. Es ist auch ganz wichtig, dass wir das wissen, dass Paulus hier sagt, sie haben gehört. Wenn ich jetzt Zeit hätte, nicht Schluss machen würde, dann würde ich euch gern mit hineinnehmen in die jüdische Tradition. Dann würde ich euch gern mit hineinnehmen in den Talmud und in die Mishnah und in die Midrashim und euch zeigen, dass nach der jüdischen Tradition niemand anders in Frage kommt als Messias Israels, als dieser Jesus von Nazareth, der vor 2000 Jahren dort in Israel gelebt hat. Und dann sagt er, ja, aber die meinen doch, dass sie aus Gesetzen gerechtfertigt werden. Und dann würde ich euch gerne hineinnehmen und euch zeigen, dass das Sola Gratia, das allein aus Gnaden, eine urjüdische Grundlage ist von jeder Beziehung mit dem lebendigen Gott. Aber jetzt nehmt es einfach mal so mit. Vielleicht die zwei Sachen von heute Nachmittag. Erstens mal, wenn jemand dem Juden was sagen will, ist es unabdingbar, dass er gesandt ist. Wenn jemand nicht gesandt ist, im besten Fall macht er sich lächerlich. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt, wenn ihr mal über 50 seid, lachen die euch nicht mehr ins Gesicht, dann machen sie es hintenrum. Ich weiß das auch, ja. Aber sie lachen über euch. Im schlimmsten Fall, wenn ihr nicht gesandt seid, richtet ihr einen riesigen Schaden an. Und es ist nicht die Frage, ob ihr Recht habt oder Unrecht habt. Die Frage ist, seid ihr gesandt? Und die zweite Sache, nach der Aussage von Paulus, hat Israel, ich sage jetzt mal orthodoxe Juden, die eine Ahnung haben von ihrer Tradition, haben sie gehört. Ich sage es mal so, dass ihr es versteht, sie haben theologisch alles in der Hand, um zwingend nachweisen zu können oder verstehen zu können, dass Jesus der Heiland der Welt ist, dass er der König Israels ist, dass er der Messias ist. Vater, ich möchte dir diesen Text hinlegen, der nicht einfach ist. Und ich möchte dich bitten, dass du das in uns festhältst, was dir wichtig ist und alles andere wegnimmst. Segne du uns diesen Nachmittag. Amen.